Dies ist eine Predigt der Jugendkirche Berlin-Lichtenberg, zu finden unter jkb-lichtenberg.de.
Ich würde gerne mit einem Adventswitz starten. Ich hoffe, das ist okay. Sagt eine Rosine zur anderen, sag mal, warum hast denn du einen Helm auf? Naja, ich muss heute noch in den Stollen. Ich bring nächste Woche einen anderen mit. Schade, ich fand ihn gut. Schön, dass du da bist. Wenn es dir zu kalt ist, ich habe gedacht, wir müssen jetzt nicht eine ganze Stunde das offen lassen, wenn ihr sagt, die hier da sitzt, ihr könnt, haltet es nicht aus, macht gerne auch die Fenster ran. Wir können sie später nochmal aufmachen. Genau, schön, dass du da bist. Ich möchte in diese Predigt mit zwei Fragen einsteigen. Nicht sehr tief, obwohl vielleicht löst es so manche negative Erinnerungen aus. Die erste Frage ist, kannst du dich daran erinnern, wann der Schwindel mit dem Weihnachtsmann bei dir aufgeflogen ist? Also da, wo du entdeckt hast, erkannt hast, den Weihnachtsmann gibt's gar nicht. Kannst du dich noch daran erinnern? Und die zweite Frage ist, wie ging's dir dabei? Wie hast du dich gefühlt? Vielleicht hast du das so ganz lässig überspielt, nach dem Motto, wusste ich doch schon. Aber innerlich tat's eigentlich echt weh und du hast dich verraten gefühlt. Oder bist du tatsächlich ausgerastet, hast geheult und hast deine Eltern angeschrien, wie sie dich jahrelang belügen konnten. Irgendwann gab es, glaube ich, den Punkt, wo irgendetwas passiert ist und innerlich wahrscheinlich nicht besonders schön war. Ganz kurz, bei mir gab es tatsächlich, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, gar nicht so diesen Punkt genau, sondern bei mir war das so wie ein Prozess. Ganz kurz, mit so 4, 5, 6 Jahren hatte ich riesen Schiss vom Weihnachtsmann. Immer wenn der unten geklopft hat und dann bei uns das Treppenhaus hoch ist, bin ich gerannt und habe mich in der hintersten Ecke versteckt. Wenn der Weihnachtsmann bei uns zu Hause, als ich so alt war, das war mein Opa und der hat das perfekt gespielt. Der hatte eine richtige Maske auf, der hatte so einen schwarzen Mantel, eine Rute, ich hatte Angst vor ihm. Leider ist mein Opa relativ früh gestorben, also an dem Punkt ja, aber also grundsätzlich ist es schade, dass er so früh gestorben ist. Dann hat es meine Großtante übernommen und da fing das so langsam an zu bröckeln. Denn die hatte schon nicht mehr dieses coole Kostüm, nicht mehr die Maske und ich habe gedacht, irgendwie die Stimme kommt mir bekannt vor. Mein Opa hat das gut hingekriegt, er hat irgendwie die sehr gut verstellt. Außerdem wurde uns immer gesagt, er ist im Kuhstall, da kann gerade nicht und das habe ich und mein Bruder geglaubt. So, und dann als drittes, als meine Großtante es nicht mehr gemacht hat, dann hat es meine Mutter übernommen. Und da, als die das erste Mal gemacht hat, war es vorbei. Die kam rein, ich dachte, hä, die kenne ich doch, das Gesicht, keine Maske auf. Und als sie angefangen hat zu sprechen, alles klar, war meine Mutter. Also mir war es so ein Prozess, aber es war trotzdem irgendwie innerlich richtig unangenehm und schmerzhaft. Ich glaube, irgendwann in unserem Leben gab es eben diesen Moment, wo wir gecheckt haben, Mist, diesen Weihnachtsmann, den gibt's gar nicht. Ob man erkannt hat, wer das ist, jemand aus der Familie oder Nachbar oder so, oder ob es jemand gesagt hat. Aber ich glaube, bei den meisten von uns hat es etwas Negatives ausgelöst. Eine Enttäuschung, man hat sich verarscht gefühlt, frustriert, vielleicht dachte so, das kann doch gar nicht wahr sein, wie konntet ihr mich jahrelang irgendwie anlügen? Und ich habe gedacht, ich war bestimmt da auch als Kind und als ich heute Nachmittag hier mit dem Fahrrad durch den Park gefahren bin und ganz viele Kinder gesehen habe, da dachte ich mir, wenn ich denen jetzt mal sage, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt, wäre irgendwie eine coole Aktion, aber gleichzeitig, um einfach nur rauszufinden, wie sie darauf reagieren. Ich glaube, in so einem Kind zerbricht da so ein bisschen eine kleine Welt. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, Weihnachtsmann, heute ist ja eigentlich der 6. Dezember, erst Nikolaus. Was ist denn jetzt schon mit dem Weihnachtsmann, der doch erst Heiligabend oder irgendwie in der Weihnachtszeit eben kommt, nicht in der Adventszeit? Ja, da habe ich festgestellt, bei den Vorbereitungen, da wurde ich verarscht und vielleicht wusstet ihr das schon, dass da eigentlich der Weihnachtsmann und der Nikolaus eigentlich identische Personen sind. Der Reihe nach, wer das nicht wusste, ich wusste es nicht, der Nikolaus, das wusste ich, ist eine historische Person, die gab es wirklich. Ein Mann, der im 3. Jahrhundert in der Türkei lebte, ein Bischof, Bischof von Myra und der war sehr wohlhabend und hat aber gesagt, ich teile mein Geld und mein Besitz mit anderen, vor allem Armen und Bedürftigen. und ganz besonders Kindern. Aber er wollte nicht, dass die Leute wissen, wer er ist. Deswegen hat er sein Geld, sein Essen und so weiter heimlich den Kindern irgendwie zugesteckt oder es den Eltern gegeben und gesagt, verratet nicht, wer ich bin. Und dann hat die katholische Kirche gedacht, krass, die Person, die sowas macht, die muss heilig gesprochen werden, deswegen der heilige Nikolaus. Und der 6. Dezember ist quasi der Erinnerungstag an diesen Nikolaus. Und verbunden mit seiner Aktion verteilen eben Menschen heute noch Geschenke. Soweit, vielleicht kennt man die Geschichte, aber jetzt hat Luther ein paar hundert Jahre später, Martin Luther im 15. Jahrhundert gedacht, naja, meine Kirche, die katholische Kirche, diese heiligen Verehrung, das kotzt mich tierisch an. Aber ich finde die Aktion mit den Geschenken richtig gut. Und er hat quasi diese Aktion mit den Geschenken genommen und auf Weihnachten übertragen und hat das Christkind erfunden, das Christkind, was Geschenke bringt. Das heißt, Luther hat letztendlich einen Gegenentwurf zum heiligen Nikolaus entworfen. Das Christkind hat okay, nicht mehr am 6., sondern am 24. oder 25., 26. bringt das Christkind Geschenke. Das heißt, es gab da irgendwie eine Verschiebung von dem Nikolaus vom 6. zu Weihnachten hin. Und aufgrund der Säkularisierung ist dann irgendwann aus dem Christkind eben auch der Weihnachtsmann entstanden. Ich dachte, danke Luther, auch da wieder, also ich zumindest, schön verarscht worden, dass das eigentlich alles zum 6. Dezember gehörte und gar nicht Weihnachten war. Immer wieder, glaube ich, gibt es Momente im Leben, wo wir merken, dass unsere Vorstellungen, Überzeugungen, Meinungen hart auf die Probe gestellt werden und manchmal sogar wie zerstört werden. Wie beim Weihnachtsmann, wo es um eine Person, in dem Fall eine fiktive Person geht, aber eben auch bei anderen Menschen. Ich kann mich an einen Dozenten erinnern, in meinem Theologiestudium, der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Der wurde vorgestellt als ein echt guter Typ, weil er ein paar Sachen publiziert hatte und weil er eben auch pädagogisch und theologisch richtig fit war. Und bei uns hat er auch schnell gepunktet, bei uns Studierenden, weil er so nah war, so lebensnah. Er hat mit uns gegessen und gequatscht. Nach ein paar Tagen wurde er gekündigt und musste abhauen, weil irgendwie alles, was er erzählt hatte, gar nicht stimmte. Der hatte Sachen veröffentlicht, die nicht von ihm war und was er erzählt hat. Ganz verrückt. Sehr spannend. Auf jeden Fall geht es immer wieder so sehr zu, wo man merkt, krass, da bricht eine Welt zusammen und das stimmt gar nicht. Oder Zusammenhänge. Wenn man älter wird, merkt man im wirtschaftlichen, im politischen Bereich, auch im Bereich Naturwissenschaften, entdecke ich Dinge und merke, krass, das, was ich vorher mal gedacht, geglaubt habe, stimmt doch gar nicht. Und manchmal sogar, krass, da wurde ich verarscht. Und ich denke, dass das selbst manchmal im Blick auf Glauben und Gott so sein kann. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich bin tatsächlich christlich sozialisiert. Meine Eltern, das finde ich echt stark, obwohl sie in der DDR aufgewachsen sind, sind Christen gewesen. Aber ich habe damit Gott kennengelernt, ein Gottesbild mitbekommen, christliche Werte, wie man als Christ lebt, habe ich quasi mit der Muttermilch aufgesaugt. Ich bin da hineingewachsen. Und vielleicht ist es bei dir ähnlich gewesen, dass du das übernommen und irgendwann diese, sag mal, Tradition deiner Eltern, Großeltern mit angenommen hast und dich als Christin oder Christ bezeichnet hast. Aber vielleicht bist du auch quasi vorher kein Christ gewesen, hast kein christliches Umfeld gehabt, sondern hast Menschen kennengelernt, die Gott kannten und die von diesem Gott erzählt haben. Und auf einmal fingst du an zu staunen, wurdest berührt, überzeugt und hast bewusst ein Leben mit Gott begonnen. Hast bewusst gesagt, ich will diesem Gott vertrauen, mit ihm leben. Manchmal vermischt sich das auch ein Stück weit, aber meistens gibt es ja diese beiden Varianten, wie man zum christlichen Glauben kommt. Unterschiedliche Wege, beide sehr gut und schön. Aber was das Besondere daran ist, wir sind geprägt von diesen Personen, die mit uns die ersten Schritte gegangen sind. Die haben das Fundament gelegt. Oftmals das Bild, was ich von Gott habe, was Christsein ausmacht und wie ich Christsein zu leben habe. Und dann geht aber ja das Leben weiter. Bleibt ja nicht, dass ich ja bei diesen Menschen vielleicht bin. Ich ziehe aus, verlasse meine Eltern, wechsle die Stadt, gehe Partnerschaft ein, gründe Familie. Das heißt, mein Leben verändert sich und die Umstände, in denen ich stehe. Und auf einmal entdeckt man vielleicht auch Gott ganz anders. Auf einmal passt vielleicht das Leben und der Glaube, obwohl ich das eigentlich nicht trennen würde, aber wenn man mal das versucht und zu sagen, hey, das Alltägliche oder die Welt, in der wir leben und der Glaube auf einmal gar nicht so richtig zusammenpasst, wie es immer schien. Wenn es um Leid geht, wenn es um Glaube und Wissenschaft geht, wenn es um andere Religionen geht. Und auf einmal lese ich andere Texte in der Bibel, andere Bücher und lernen Gott kennen, der im Alten Testament Kriege führt, der zornig ist, der Tod veranlasst. Oder ich erlebe Dinge mit Gott, die ich lieber nicht erleben wollte, und andere erleben etwas, was ich gern möchte. Lebenspläne laufen nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Gebete werden nicht erhört. Und auf einmal tritt auch in der Beziehung mit Gott eventuell eine Enttäuschung ein. Vielleicht sogar eine tiefe Trauer, etwas verloren zu haben, was man mal geglaubt und woran man festgehalten hat. Auch eine Wut und vielleicht sogar der Gedanke, ihr Eltern oder die Menschen, die mich geprägt haben, vielleicht sogar Gott, hast du mich eigentlich nur verarscht? Und es entstehen Zweifel. Zweifel, ob das alles so mit Gott und Glauben stimmt. Die Schuhe, die hier stehen, stehen nicht, um ein paar Sachen aus meinem Schuhschrank euch zu präsentieren, sondern ich möchte die ganz kurz nutzen. Es gibt hier tatsächlich einen komplett neuen Schuh, da ist sogar noch das Etikett dran, also tatsächlich ungebraucht, noch nie getragen. Dieser Schuh hat noch nie außer das Werk und einen Karton in meine Wohnung gesehen. Es gibt ein paar Schuhe, die sind schon ziemlich ausgelatscht, ein paar Jahre alt. Das ist tatsächlich mein ältester Schuh. Der stinkt und der ist richtig so brüchig, wenn man das von nahen sehen würde. Hat so leicht löst sich an manchen Stellen schon die Sohle. Der Schuh ist tatsächlich 18 Jahre alt und der war schon in den verschiedensten Ländern dieser Erde. Hat also schon viel gesehen. Der ist vielleicht 7 Jahre alt, hat auch schon einiges mitgemacht. Der ist wieder etwas neuer. So unterschiedlich die Schuhe sind, und so unterschiedlich kann eben auch unser Leben aussehen. Ganz unterschiedliche Dinge haben wir erlebt und mitgemacht. Und je nachdem, was passiert ist, sieht unser Leben noch relativ gut oder schön aus, wenn man die Schuhe mal auf das Leben überträgt. Da sind noch keine Kratzer drin, da löst sich noch nichts ab. Vielleicht noch nicht viel Negatives erlebt. Und vieles sieht einfach gut aus und schön und das traumhaft perfekt. Bei manchen sind so ein paar Kratzer drin, bei manchen eben auch sogar Löcher. Auch da glaube ich, dass das mit unserem Glauben viel macht, was wir in unserem Leben erleben und das eben zu übertragen auch auf die Schuhe. Nochmal zu diesem neuen Schuh, hier ist sogar noch das Papier drin. Bei mir ist es so, dass ich diesen Schuh trage in meinem Glauben, wenn ich daran denke, dass Gott jemand ist, der mich frei macht. So bin ich zutiefst überzeugt. Ich habe Gott und Glaube nie als etwas erlebt, was mich einsperrt, sondern dass Gott mich auf einen weiten Raum setzt, wo ich mich entfalten darf. Ich glaube, in der Gegenwart Gottes kann ich tatsächlich mein Leben entfalten und entdecken, wer ich wirklich bin. Wenn ich das denke, wenn ich daran denke, da weiß ich, dass mein Schuh neu ist. Auch im Thema Vergebung. Ich habe jemanden mal vergeben können und Versöhnung erlebt, wo ich das nie dachte. Und ich wusste, das hat mit diesem Gott zu tun, als ich diese Schuhe getragen habe. Ich habe ein halbes Jahr Bibelschule gemacht, das war eine richtig gute Zeit vor meinem Theologiestudium. Und dort habe ich einen Satz gesagt. Da habe ich gesagt, Gott wird mich in meinem Leben niemals enttäuschen. Es war eine echte Hochzeit in meinem Glauben. Zumal mit den Menschen, das, was wir gelernt haben, wie wir miteinander unterwegs waren. Ein paar Jahre später, übertragen, hatte ich diesen Schuh an, der eben so ramponiert ist, der sich zum Teil löst, der stinkt und wahrscheinlich niemand anderes mehr anziehen würde, wenn ich den jemandem geben würde. Diesen Schuh hatte ich an, als einer meiner engsten Freunde sich das Leben genommen hat. Und auf einmal war irgendwie Zweifel. Da waren Fragen, Gott, wir sind doch Christen, er auch. Wir haben gebetet und wir haben gerungen, aber er ist nicht heil geworden von seiner Depression. Oder diesen Schuh, wie ich schon sagte, hier ist ein großes Loch drin. Den habe ich in den letzten Jahren getragen. Als ein paar Kinder nicht zur Welt kommen durften. Und so merken wir, und so merke ich, dass so manches eben von dem, was ich mal gehört und gelernt habe, sich irgendwie komisch anfühlt und manchmal nicht zusammenpasst. Und dann frage ich mich, lohnt es sich, zu dem, was Andi sagte, den Schuh wieder rauszustellen. Lohnt es sich eigentlich immer wieder, mich drauf einzulassen auf Gott? Und das ist meine Einladung und das ist mein Anliegen für diesen Gottesdienst, dass wir in aller Enttäuschung und in allen Zweifeln immer wieder unsere Schuhe rausstellen. Vielleicht das allererste Mal oder zum wiederholten Male. Egal, wie alt du bist, egal, wie abgeschliffen dein Schuh, dein Leben ist, egal, wie kaputt, egal, wie viel Löcher und wie viel Negatives. Ich glaube, dass es möglich ist, auch immer wieder mit Gott neu anzufangen. Und nochmal, diese Schuhe und die Aktion, von der ich gleich sprechen werde, die möglich ist, soll einladen, das erste Mal oder zum wiederholten Mal ganz bewusst seinen Schuh rauszustellen. Das Herz und die Gedanken für Gott zu öffnen, gerade wenn Schatten, gerade wenn Löcher da sind. Vielleicht die Möglichkeit geben, das praktisch zu tun. Ihr müsst nicht eure Schuhe ausziehen, die nach vorn bringen. Dafür liegen diese Karten auf euren Plätzen. Ich sage da gleich noch was dazu. Die Frage ist aber, wieso sollte ich das tun? Wieso sollte ich, wenn doch mein Leben so aussieht wie manche von diesen Schuhen, immer wieder meinen Schuh in den Ring werfen oder meinen Schuh rausstellen und von Gott füllen lassen? Drei Dinge, die mir da eingefallen sind. Das erste ist, weil Gott es zusagt, dass ich mich auf ihn werfen darf, dass ich ihm vertrauen darf und dass er es gut meint. Das ist für mich das Zentralste, die Zusage Gottes in seinem Wort, im Wort Gottes der Bibel. Eine Stelle, die vielleicht dafür stehen könnte, Jeremia 29, ab Vers 11. Ich kenne die Gedanken, die ich über euch habe. Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Ihr werdet mich anrufen, ihr werdet kommen und zu mir beten und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt von eurem ganzen Herzen. Und ich lasse mich von euch finden. Das Erste, wo ich immer wieder daran festhalte, ist, die Verheißungen, die Zusagen Gottes in seinem Wort zu lesen. Jesaja 29, ab Vers 11. Das Zweite ist, und ich will das nicht platt sagen, das sage ich vorweg. Was hast du zu verlieren, wenn du dich auf Gott das erste Mal oder zum wiederholten Male einlässt? Was hast du zu verlieren? Der Einladung ist, probier es aus. Wie gesagt, zu verlieren hätte man noch ein nächstes Mal enttäuscht zu werden. Aber vielleicht ist der Zustand, in der gerade da ist, nicht viel besser, als noch ein nächstes Mal enttäuscht zu werden. Deshalb einfach zu sagen, was habe ich denn eigentlich zu verlieren, wenn ich das nochmal wage? Und das Dritte ist, schau auf Menschen, die das gewagt haben und die positive Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Schau auf Menschen in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde, lies Bücher, lies Biografien, wo Menschen mit Gott Dinge erlebt haben, die letztendlich ihren Schuh immer wieder rausgestellt haben, trotz Rückschlägen und trotz dieser, ja, einfach Zeichnungen des Lebens. Eine Person, die ich ganz kurz noch ansprechen will, die auch in der Bibel vorkommt, und vielleicht ein Paradebeispiel dafür ist Hiob. Ein Mann, wo es ein Buch gibt im Alten Testament, der richtig gut drauf war, der viel hatte und dann einen krassen Rückschlag erlebt. Gott nimmt ihm alles. Und er hält immer wieder fest, aber man merkt auch, wie er struggelt mit Gott. Wie er kämpft, an diesem Gott überhaupt dran zu bleiben. Und dann, ganz am Ende des Buches, heißt es, bisher hatte ich nur von dir gehört, nun aber habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Bisher hatte ich dich nur gehört, nun habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Hiob hat nochmal den Schuh rausgestellt. Am Ende entdeckt er trotz all des abgeranzten und des brüchigen Lebens, Gott hat es gut gemeint, Gott hat es gut gemacht. Nochmal die Einladung innerlich, aber vielleicht jetzt auch gleich ganz praktisch, den Schuh nochmal rauszustellen, Gott entgegenzugehen, ihm die Chance zu geben, in dieser Situation und deinem ganzen Leben zu wirken. Amen.